mehr als jeder Dritte direkt Aktien besitzt oder indirekt über einen Aktienfonds im Besitz ist von Aktien. Und Tatsache ist auch, dass von uns jeder, der hier drin sitzt, Mitaktionär ist durch seine Pensionskasse oder durch die AV. Jeder ist betroffen vom Aktienhandel. Und wer keine Aktien in seinem Depot auf der Bank hat und sich freut, wenn die Börse runtersaust, der wird dann spätestens dann merken, wenn die Börse unten bleibt, dass es ihn vielleicht mehr betrifft, als er gemeint hat. Dann wird er merken, dass sein Lachen vielleicht ein Lachen über sich selbst war. Wir sind alle betroffen, wir sind alle hier drin als Leute, die in der Schweiz leben, wir sind alle beteiligt am Aktiengeschäft und am Börsengeschehen. Ob wir aktiv oder passiv das sind, ist eigentlich nicht so wesentlich. Früher bewegten sich wohl lediglich große Investoren und Fachleute an den Börsen. Der Durchschnittsbürger brachte sein Geld brav auf die Bank und bekam dafür einen kleinen Zins. Und manchmal können die Zinsen nicht einmal mehr die Teuerung mit der Teuerung mithalten. Also anders gesagt, wenn ich mein Geld auf die Bank bringe, kann es sein, dass es nachher weniger Wert hat als vorher, obwohl ich Zinsen bekommen habe. Ganz einfach deshalb, weil in der Zwischenzeit das Brot teurer geworden ist und so weiter, die Mieten hochgegangen sind und ich kann mit dem Geld, das ich da auf der Bank habe, nicht mehr so viel kaufen, wie als ich es brachte. Also da habe ich sogar noch einen Verlust. Ich kann mich zwar freuen, dass die Zahl gestiegen ist, aber ich kann weniger damit machen. Also, was machen die Banken, wenn ich ihnen das Geld bringe? Sie kaufen Wertschriften, sie investieren in Liegenschaften und geben Kredite aus. Sie erwirtschaften mit unseren Spargeldern höhere Gewinne, als sie uns auszahlen. Natürlich müssen sie auch etwas verdienen. Nur, jetzt haben das die Leute gemerkt. Wir wurden orientiert, wie das dann so läuft. Es gibt viele Finanzberater, die sich anmelden und die das den Leuten erklären und sagen, warum bringen Sie das Geld auf die Bank? Kaufen Sie doch Aktien, kaufen Sie Fonds, dann kassieren Sie das, was die Bank kassiert. Warum wollen Sie die Bank verdienen lassen? So können Sie die Gewinne selber einsacken. Und dieses Verhalten und dieser Bewusstwerdungsprozess in unserer Bevölkerung hat das wachsende Börsengeschehen entwickelt. Das heißt, dass wir heute, wenn Sie sich erinnern, vor 10 Jahren hatte man den Wetterbericht und am Schluss der Nachrichtensendung. Heute hat man den Börsenbericht, sehr ausführlich, und den Wetterbericht. Ein ganzes Volk fiebert mit der Börse, mit den Kursen, wie sie sich entwickelt. Jede Nachrichtensendung sagt uns, wie nun der Index steht, ob er am Mittag runtergefallen ist oder hochgegangen. Es ist von allgemeinem Interesse geworden. Das zeigt, ist etwas geschehen in unserer Bevölkerung. Und das Verhalten von uns, so das Geld investieren zu wollen und die wachsenden Pensionskassengelder und AV-Gelder, die in den Börsen investiert werden, das brachte die internationalen Finanzmärkte ins Boomen. Und im Rückblick sehen wir, dass das doch eher fatale Folgen hatte. Spiegelten ursprünglich die Summe einer Aktie den tatsächlichen Wert eines Unternehmens wider? Das heißt, wenn das Unternehmen verkauft wird, dann bekomme ich das, was ich für die Aktie bezahlt habe, zurück. Das spiegelt dann eigentlich den Wert einer Firma. So sollte man ja nach alter Schule investieren. So hat sich das verändert, dass man nicht mehr investiert nach dem Wert der Firma, die dahinter steht, sondern nach der Attraktivität dieser Investition. Was empfohlen wird? Kaum jemand hat sich Gedanken gemacht, was für eine Substanz in dieser Firma steckt. Man hat die gekauft, die Kurse gehen hoch, jetzt sitzt man auf und kauft auch. Und dann, wenn dann etwas ans Licht kommt, werden diese Aktien fallen gelassen und dann haben wir diese Stürze. Wenn sich alles auf einen Titel stürzt, steigt der Wert ins Unrealistische. Und ein Bestsellerautor, Günther Oger, illustriert das krasse Missverhältnis zwischen Börsen- und Unternehmenswert in seinem Buch Der Börsenschwindel mit folgendem Beispiel. Das Netzwerk Cisco war im März 2000 der weltweit teuerste Konzern mit einem Aktienwert von 579 Milliarden Dollar. Das sind also fast 800 Milliarden Dollar. Die teuerste Firma auf der ganzen Welt. Wer die kaufen wollte, musste also tief in die Tasche langen. Diese Cisco machte einen Jahresumsatz von 12 Milliarden. Stellen Sie sich das mal vor. 12 Milliarden Dollar, das ist dieses kleine Ding hier. Und das ist der Firmenwert. Das ist ganz verrückt. Und auf der anderen Seite war im März 2000 der traditionsreiche Autokonzern General Motors für 53 Milliarden Dollar zu kaufen. Und jetzt sehen Sie dieses Verhältnis mit einem Jahresumsatz von 117 Milliarden. Es ist wie ein Luftballon, dieses Cisco. Der ist auch geplatzt. Ziemlich arg. Das ist das Verrückte. Wir haben in der Schweiz genügend Beispiele für blinden Glauben an stetig wachsende Aktienkurse. Wie seinerzeit hat man an stetig wachsende Liegenschaftspreise geglaubt, hat man auch gedacht, man kann alles kaufen zu jedem Preis, es steigt immer. So hatte man dann den Eindruck, man kann jede Aktie kaufen, irgendwie steigt die schon. Und ganz besonders geboomt haben natürlich die Technologiewerte, der sogenannte New Market. Zu dem, glaube ich, auch die Cisco gehört, Netzwerkunternehmen. Ja, auch renommierte Unternehmen, in die der Laie bedenkenlos investierte, erlitten große Einbrüche. So ist unsere nationale Fluggesellschaft in einem Sinkflug und wir wissen trotz Lichtblicken nicht, ob sie sich auffangen wird. Es ist unter den letzten Tagen sogar unter den Nominalwert der Aktie gefallen. Wir hoffen es für die Swissair und wir hoffen es für uns selbst, dass unsere Fluggesellschaft das übersteht. Nach diesen ernüchternden Phasen an den Börsen müsste man dem Laien nun raten, sein Geld in Zukunft doch besser wieder zur Bank zu bringen, das doch besser den Fachleuten zu überlassen. So ist das Geld wenigstens sicher. Tja, sicher? Sicher. Was machen dann die Banken? Die Pensionskassen, die AHV mit dem Geld. Sie investieren genau wieder in diese Bereiche. Wir kennen auch in der Schweiz Banken, die geschlossen haben und die Sparer dann sehen mussten, ob sie überhaupt noch was bekommen. Seit 1997 darf unsere AHV Aktien kaufen im In- und Ausland, später etwas auch im Ausland. Und die Börsenflaute vernichtete allein in diesem Jahr über 1 Milliarde Franken. Natürlich ist das lediglich ein Buchverlust. Das heißt, in den Büchern ist das weniger geschrieben, ist nicht von einem Bankkonto 1 Milliarde abgehoben worden. Aber es ist ein Buchverlust von 1 Milliarde, der kann sich, wenn die Börse sich erholt, kann sich der verwandeln in einen Buchgewinn, wenn sich die Börse erholt. Und wenn nicht, dann sind diese Vermögenswerte dahin. Und das sind die Zahlen, die vor dem Attentat, vor dem Terrorakt gegolten haben. Das schreckliche Attentat von dieser Woche, das hat die Börsen ganz gewaltig ins Rutschen gebracht. Was wir jetzt beobachten, zeigt, wie empfindlich unser ganzes System ist. Und das, was wir als so sicher, als so fest ansehen, mit einer Aktion alles ins Rutschen kommt. Kaum wurde Amerika angegriffen, stürzen die Kurse innerhalb, nicht von Stunden, sondern praktisch von Minuten, stürzen die Kurse radikal ab. Es war ein völliges Desaster. In Amerika sind die Börsen geschlossen und heute oder gestern und heute, wie man es in der Sonntagszeitung auch lesen, sie sind alle gespannt, was geschieht, wenn die amerikanische Börse wieder öffnet. Ob sich das auffängt oder ob der Sinkflug in Amerika nun vonstatten geht. Das ist auch ein Grund, warum Leute sehr Angst haben und sehr geschockt sind über dem, was geschehen ist. Weil wir mit diesem Attentat eigentlich auch in unserem System zutiefst getroffen werden. Unser Sicherheitsgefühl ist dadurch total erschüttert worden. Das Heizöl ist sofort teuer geworden, Knall auf Fall. Und in Texas gab es Tankstellen, da bezahlte man das Dreifache, um zu tanken als vorher. Dieser Einbruch ist aber nicht total und vermutlich wird sich das Wirtschaftssystem wieder erholen. Man nimmt an, dass es nicht gerade total ins Rutschen kommt, man nimmt es an. Wir würden uns freuen. Niemand wünscht sich das. Aber was es zeigt, ist, dass das ganze System, in dem wir uns so sicher gefühlt haben und so sicher fühlen, gar nicht so sicher ist. Und dass es relativ wenig braucht, dass das plötzlich ineinander zusammenfällt. Das ist wie symbolisch, diese Türme, die in sich zusammengefallen sind, so kann unser ganzes Wirtschaftssystem plötzlich in sich kollabieren. Das sagen Skeptiker schon uns seit Jahren. Und sie haben recht, es kann geschehen, ist nur die Frage, wann. Mit anderen Worten, ich und Sie, wir können unser Geld hinbringen, wo wir wollen. Wir können es an der Börse direkt investieren, wir können es in Fonds investieren, wir können es auf die Bank bringen. Wir sind immer dem wirtschaftlichen und politischen Geschehen auf dieser Welt ausgesetzt. Wir können das nicht scheuen und wir haben es nicht im Griff, auch wenn wir das vielleicht meinen. Und angesichts dieser unsicheren Situation, in die sich auch unser Leben befindet, auch unser materielles Leben, kann man die Aussage Jesu schon sehr gut verstehen, wenn er sagt, sammelt keine Schätze hier auf Erden. Denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Heute würde er vielleicht sagen, ihr müsst damit rechnen, dass euer Wirtschaftssystem, euer Kapitalismus, auf den ihr so stolz seid und so sicher, dass das das beste System ist, ihr müsst damit rechnen, dass das kollabiert. Und dass es gar nicht so viel braucht, dass das kollabiert. Damals gab es halt nicht so Finanzzentren. Obwohl wir dem Geld nachrennen, stellen Studien fest, dass größerer Reichtum das Glück kaum steigert. Da macht man Studien über das. Also was wir gehört haben, money, money makes me funny, das ist eine Lüge. Das kann man wissenschaftlich widerlegen, dass das Geld in einem Übermaß gar nicht glücklich macht. Da werden Studien angestellt. Auch wenn die Menschen sich heute mehr leisten können als noch vor wenigen Jahrzehnten, fühlen sie sich nicht deutlich wohler. Alle Erhebungen kommen zum gleichen Schluss. Außer bei sehr Armen steigert ein höheres Einkommen das Glück nur unwesentlich. Das ist eben wie wenn ich zu meinen 1000 Schokoladen noch eine dazu bekomme. Steigert das Glück unwesentlich. Wenn ich keine Schokolade habe und eine dazu bekomme, dann steigert das mein Glück unheimlich. Dann mache ich einen Luftsprung. Wenn ich schon 1000 Schokoladen habe und noch eine bekomme, dann nehme ich, ah ja gut, habe ich noch eine. Selbstmordstatistiken lassen viele unglückliche Reiche vermuten. Unter den Spitzenverdienern ist die Selbstmordrate höher als bei Normalverdienern. Und in reichen Ländern bringen sich mehr Menschen um als in armen. Wo ist dann dieses Glück? Glück hängt nämlich nicht vom Reichtum ab, sondern davon mindestens das Gleiche zu besitzen wie der andere. Das Glück hängt also davon ab, mindestens das Gleiche zu besitzen wie der andere. Das belegen Untersuchungen und die Euromodul-Studie der ETH wird das auch zeigen. Den Zusammenhang zwischen Einkommen und Wohlbefinden in Europa analysiert. Weniger zu besitzen oder zu verdienen als Freunde, Nachbarn oder Kollegen macht unglücklich. Unabhängig davon, wie viel der effektive Besitz ist oder wie viel ich verdiene. Welche Bedeutung man im eigenen Umfeld zu haben glaubt, das bestimmt über Glück oder Unglück. Wenn ich einen alten VW Käfer fahre, weil ich mir keinen Porsche leisten kann, dann werde ich unglücklich, weil mein Nachbar einen Porsche hat. Nicht, weil ich mit meinem Käfer nicht dorthin kommen würde, wo ich hin will. Nicht, weil der andere schneller ist, er ist vielleicht gar nicht schneller, weil der hat auch die gleichen Verkehrsampeln wie ich. Aber er hat mehr Statussymbol als ich. Das macht mich unglücklich. In diese Kerbe schlägt die Werbung von Chrysler ganz unverblümt. Werben sie mit neidischen Blicken inklusiv. Früher hat man mit Klimaanlagen und elektrischen Scheiben geworben und Scheibenwischer vorne an den Scheinwerfern und so weiter. Früher waren die technischen Argumente die uns zu einem Autokauf bringen sollten. Jetzt ist es das, was ich beim anderen auslöse mit dem. Die Qualität des Autos ist gar keine Frage. Die Scheibenbremsen gut, ist die Beschleunigung gut, der Verbrauch gut, ist nicht die Frage. Die Frage ist, was ich damit auslöse. Neidische Blicke inklusiv. Cool, jetzt kaufe ich das, fahre vor mein Haus und meine Nachbarn denken, wow, das ist ja die Höhe. Muss ich mal mein Bankkonto angucken, ob ich mir ein Auto leisten kann. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Neidische Blicke inklusive, das verrät viel über unser Denken und unsere Gesellschaft und unser Herz. Das Schöne am Reichwerden ist mithin nicht eben das Geld, sondern das wohlige Gefühl, einem exklusiven Zirkel anzugehören. Je reicher der Durchschnitt wird in einer Bevölkerung, desto schlimmer, wenn man nicht mithalten kann. Der Wettbewerb um Geld und Konsum ist daher in einer reichen Gesellschaft viel, viel härter als in einer armen. Das erklärt, weshalb mit zunehmendem Reichtum das Glück kaum steigt in einem Volk und trotzdem gerade dann die Geldgier am stärksten ist. Die Bibel spricht ein deutliches Wort. Geldgier ist die Wurzel alles Bösen. Geldgier ist die Wurzel alles Bösen. Nicht das Geld an sich ist schlecht. Das Problem ist die Liebe zum Geld, die alles andere oder mindestens sehr vieles ausschließt. Wir haben gesehen, wie nachdenklich da dieser Mac Money sich Gedanken gemacht hat, was er preisgegeben hat. Viele tiefe Freundschaften. Tja, aber jetzt ist er ja reich. Die Freunde sind zwar weg, die Frauen laufen ihm nach, aber nicht, weil er Mac Money ist, sondern weil er das hat. Keine gute Voraussetzung, wirklich glücklich zu werden. Geldgier ist die Wurzel alles Bösen, was Menschen tun, um zu mehr Geld zu bekommen. Das wäre vermutlich eine Wochenendveranstaltung oder eine Wochenveranstaltung. Wir sind als Menschen oft bereit, für Geld, für Reichtum, für Materie über Leichen zu gehen. Und dann vergessen wir oft, auf was es wirklich ankommt und was im Leben dann doch zählt. Aber im Rennen um bessere Stellung und mehr Verdienst werden es die wenigsten von uns schaffen. Ich kann erfolgreich sein, wie ich will. Irgendjemand hat immer mehr Macht. Er hat immer mehr Anerkennung. Und irgendjemand hat immer mehr Geld. Das merkt ihr vielleicht selber. Wenn ihr in einer Firma im Aufstieg seid, dann denkt ihr vielleicht zuerst, nehmen wir jetzt mal eine Bank und ihr seid Schalterbeamter. Ah, wäre das schön, wenn sie mich befördern würden und dann mich zum, wie heißt der da? Jetzt habe ich es vorher noch gewusst, ist mir entfallen. Unterschriftsberechtigte. Prokuristen machen. Dann werde ich Prokurist. Ah, super! Und dann bin ich eine Woche lang glücklich und dann merke ich, ey, oben an mir ist noch der stellvertretende Direktor dieser Filiale. Das wäre auch noch cool. Hoffentlich machen die mich dazu. Und so weiter. Und dann bin ich Direktor der Filiale. Dann merke ich, dass es im Hauptsitz noch höhere Stellungen gibt. Und ich bin mit diesen Leuten auch immer mit Höheren zusammen. Und immer geht das weiter und weiter und weiter. Und ich renne und renne und renne und renne. Nebenher geht meine Familie kaputt. Ich weiß nicht mehr, wie meine Kinder aussehen. Ist egal. Aber ich renne. Ich habe Erfolg und Anerkennung bis zum Kollaps. Es ist wie ein Teufelskreis. Und Jean-Paul Getty, einer seinerzeit der reichsten Amerikaner, hat doch eine interessante Aussage gemacht als sehr reichen Mann, als einer der reichsten der Welt. Er muss es ja wissen. Wenn man kein Geld hat, das steht auch auf der Einladung, dann denkt man immer an Geld. Ja, man muss ja irgendwie für seinen Lebensunterhalt kämpfen, man muss die Miete bezahlen können, man muss wissen, wie man das macht. Wenn man Geld hat, denkt man nur noch an Geld. Ich habe von einer Firma gelesen, die hat ein, das war übrigens ein Schweizer, vielleicht haben Sie den Artikel auch gelesen, der war extrem erfolgreich. Der ist mit 30 Milliardär geworden. In Amerika natürlich. Und dann hat diese Firma einen Riesenerfolg, hat diesen Erfolg auch seinen Mitarbeitern teilhaben lassen, haben die Mitarbeiter viel Geld bekommen, Millionen von Dollars. Und dann sagt dieser junge Unternehmer, was dann geschehen ist, fatal. Diese erfolgreiche Firma hat den Anschluss mit der Zeit immer mehr verpasst und er hat gesagt, die Leute, anstatt dass sie gearbeitet haben, saßen sie vor einem von dem Bildschirm und beobachteten die Aktienkurse und konzentrierten sich nicht mehr auf das, was sie eigentlich tun sollten. Und dieser Kurs dieser Firma ist in den Keller gesackt, weil sie es nicht mehr geschafft haben, nicht mehr den Elan war. Wenn man Geld hat, denkt man nur noch an Geld. Ja, was ist denn das für ein Leben, das sich um etwas dreht, das ich dann doch zurücklassen muss und das ich sogar relativ schnell wieder verlieren kann? Dieses Jagen nach dem nächsten Erfolg, das Bangen um Besitz, der einem entschwinden könnte, macht uns schnell blind für die wichtigsten Fragen des Lebens. Sie haben ja gar keine Zeit mehr. Und das ist sicher einer der Gründe, weshalb Jesus sagte das, was wir eingangs hörten. Wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Warum? Weil sie so fixiert sind auf das Geld und auf Maximierung des Gewinnes. Noch mehr herauszuholen, noch mehr Prozente. Jede Firma, jedes Jahr veröffentlicht ihre Geschäftsberichte und sie müssen jedes Jahr mehr Prozente Gewinn bringen. Sonst sagt man, die Firma taugt nichts und der ganze Kurs sinkt wieder. Immer mehr Umsatz, immer mehr Gewinn. Man kann gar nicht mehr anders. Und deshalb denke ich, sagt Jesus, ist für einen Reichen sehr, sehr schwierig in den Himmel zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und offenbar sind die Leute, die Jesus dazugehört haben, erschüttert über dem, was Jesus sagt, und sie fragen dann, ja, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und Jesus sagt, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Glücklicherweise ist Gott nichts unmöglich. Es ist ihm sogar möglich, einen Reichen, der fixiert ist, der nur noch ans Geld denkt, es ist ihm möglich, einem Reichen den Blick mal wenigstens zwischendurch abzuwenden und ihm die Gelegenheit zu geben, über das Wesentliche im Leben nachzudenken und dann Entscheidungen zu treffen. Was uns unmöglich erscheint, ist Gott möglich. Gott kann auf uns Menschen einwirken und vielleicht tut er das gerade heute Morgen. Ich hoffe es. Wir kommen nämlich nur zusammen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass Gott eine Wirklichkeit ist und an uns Menschen etwas bewirkt. Wir sehen jetzt ein Zeugnis, ein Bericht von einem sehr reichen Mann. Er ist nicht nur ein guter Basketballspieler und sehr reich, er hat also auch studiert. Nicht, dass Sie jetzt denken, ja, das ist so ein Hohlkopf, der da einfach spielt und viel Geld gemacht hat. Er hat Mathematik studiert, dieser Mann. Ist das auch man kann jetzt nicht einfach abtun, als der hat von der Welt keine Ahnung, der hat einfach nur einen Ball, ist mit dem Ball auf die Welt gekommen und das war's dann, dann ist er reich geworden. Aber er ist natürlich durch das Spiel reich geworden, weil er ein ausgezeichneter Spieler ist. Und er erzählt jetzt uns, und da sehen wir, was es heißt, dass Gott kein Ding unmöglich ist.
Es war in meinem zweiten Jahr in der Liga. Ich hatte alles. Wenigstens glaubte ich das. Ich verdiente jedes Jahr Millionen von Dollars, besaß Häuser und Autos. Ich hatte alles, wovon ich nur träumen konnte. Und plötzlich merkte ich, dass es Gott war, der mir alles gegeben hatte. Er hatte mir all das gegeben. Doch nie hatte ich innegehalten und gesagt, danke Herr, danke Gott für all das, was du mir gegeben hast. Ich merkte, dass ich wie eine kleine Maus war, die ständig in ihrem Käfig herumrennt. Oder ein Hamster, der in seinem Laufrad rennt. Und ich rannte, ich war gut, ich war immer beschäftigt, ich war erfolgreich, verdiente viel Geld, deswegen war ich ja zur Schule gegangen. Es ging mir fantastisch. Ich hatte ein prachtvolles Haus, ich fuhr ein tolles Auto, alles war in Butter. Doch an diesem Punkt merkte ich, dass ich für den Rest meines Lebens so weiterrennen müsste, denn ich hatte kein Ziel. Was immer andere mir vorgaben, das versuchte ich zu erreichen. Und so weinte ich einfach an diesem Tag. Ich sagte, Herr, es tut mir ja so leid. Ich hatte nicht gemerkt, dass ich mich wie ein verwöhntes Kind benahm. Ich senkte meinen Kopf und sagte, danke für alles, was du mir gegeben hast. Oh Gott, du hast mich weit mehr gesegnet, als ich je erhoffen oder verstehen könnte. Und ich will dir einfach danken. Alles, was ich habe, will ich dir zurückgeben. Und von heute an will ich alles über dich lernen. Ich will mit dir unterwegs sein. Ich will, dass du mich führst. Ich will lernen, dich zu lieben. Und ich kann dir sagen, Gott hat mein Leben um 180 Grad gewendet. Er hat meine Einstellung total geändert. Und Gott gab mir Freude und die Fähigkeit, die Dinge zu genießen, die er mir gegeben hatte. The Rock, der Fels, das ist genau, was Jesus ist, der Fels. Jesus sagte einmal, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das hatte ich nicht verstanden, bevor ich zu glauben begann. Häufig denken wir, also wirklich, ich bin doch ein ziemlich guter Mensch. Stimmt nicht. Wir sind nicht ziemlich gute Menschen. Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Jesus. Gott sagt, dass Jesus der einzige Weg ist. Und weißt du was? Es gibt da ein paar Milliarden Menschen, die dir sagen wollen, dass Jesus nicht der einzige Weg ist. Doch derjenige, der Gehör verdient, ist Jesus. Er ist der Fels. Er ist das einzige Fundament. Der einzige, der sicher und fest ist. Ich lasse mich von Gott leiten. Ich vertraue Gottes Wort. Ich glaube daran. Ich halte mich daran fest. Er ist der Fels. Er ist mein Fundament. Die Menschen wussten schon immer, dass nur Gott Sünden vergeben kann. Und Jesus kam, um Sünden zu vergeben. Dafür starb er. Er ist mein Fels.
Man könnte sagen, dieser Mann hat es nicht nötig. Für was braucht er einen Gott? Kann sich alles leisten, hat alles im Griff. Ich habe festgestellt, wenn Leute das sehen, dann sagen sie, ja, das ist klar, der kann ja gut glauben mit so viel Geld. Und wenn sie jemanden sehen, der nicht so viel Geld hat, dann sagt man, ja, der hat es ja nötig zu glauben mit so wenig. Man kann es immer wenden, wie man will. Aber Tatsache ist, dass dieser Mann sein Leben verändert hat. Ich sage jetzt nicht, was er alles mit seinem Geld gemacht hat. Er hat Schulen aufgebaut und so weiter. Der hat sich wirklich verändert. Der ist nicht nur einfach noch zu seinem Reichtum noch ein bisschen Christ geworden, sondern da hat Gott dein Leben verändert. Da ist ein Mensch, der plötzlich erkannt hat, dass es der Reichtum einfach nicht sein kann. Und der gemerkt hat, dass die Beziehung zu Gott nicht in Ordnung ist. Der verstanden hat, was Jesus getan hat. Nämlich für unsere Sünde und für unsere Schuld ist er gestorben. Und wer nach dem, was wir jetzt in dieser Welt wieder erlebt haben, noch erzählen will und uns weismachen möchte, dass der Mensch in sich gut ist, der braucht viel Überzeugungskraft. Der Mensch ist nicht gut. Und auch wenn die Amerikaner die Rhetorik jetzt benutzen von gut und böse, so sind auch die Amerikaner nicht einfach gut. Wir sind keine guten Menschen. Und deshalb brauchen wir die Erlösung durch Gott. Wir haben es nötig, mit dem Schöpfer, der uns gemacht hat, wieder in Verbindung zu kommen. Versöhnt zu werden. Neue Menschen zu werden. Und das ist Gott möglich bei einem Armen und bei einem Reichen. Gott ist nichts unmöglich. Er kann jedes Leben verändern. Und wenn du auf deinem Lebensweg so einfach im Tramp bist und denkst, du hast nie Zeit innezuhalten und über das nachzudenken, was wirklich zählt, dann möchte ich dir ans Herz legen, tu das bitte heute. Hast du ja schon getan, dass du überhaupt hierher gekommen bist. Heißt es schon, ich habe mal einen Boxenstopp gemacht und ich habe mich mal darauf eingelassen, in einen Gottesdienst zu gehen und mir mal etwas zu sagen lassen, was von der Bibel her vielleicht zu sagen ist. Sie können das auch vertiefen. Wir haben Kurse. Wir starten im November wieder einen Kurs, Aufatmen, das Leben neu beginnen. Der dauert 8 Abende mit Abendessen jeweils, dann einen Input über ein bestimmtes Thema, das sehen Sie in diesem Prospekt, und dann kann man darüber austauschen. Wenn Sie einfach jetzt denken, ist für mich ein bisschen neu, das Ganze mit Gott und Leben verändern, ich möchte das eingehen, mich damit auseinandersetzen, dann sind Sie ganz herzlich willkommen. Sie können auch diese Botschaft von heute Morgen auch auf einer Kassette anhören, die Sie gleich am Ausgang dann für 5 Franken erwerben können. Am Freitag las ich im Zürich Express ein Interview von Jennifer Durst. Das ist eine Frau, die in der Nähe von diesem World Trade Center gearbeitet hatte und aus nächster Nähe diese Katastrophe beobachtete. Und nun wird sie gefragt von diesem Interviewer, wie versuchen Sie, die schrecklichen Ereignisse zu verarbeiten? Und sie sagt Folgendes: Mir ist bewusst geworden, wie vergänglich das Leben ist. Ich möchte mich auf die wichtigen Dinge des Lebens konzentrieren. Mir ist bewusst geworden, das hat sie immer gewusst, dass das Leben vergänglich ist. Aber hier ist es ganz deutlich hervorgetreten. Mir ist bewusst geworden, wie vergänglich das Leben ist. Und nun möchte ich mich auf das Wesentliche, die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren. Und die wichtigen Dinge im Leben, das sind nicht die Dinge, die wir zurücklassen. Wissen Sie, warum, dass Sie mit Reichen mehr Mitleid haben, wenn die sterben, als mit Armen? Haben Sie das schon mal überlegt? Ganz intuitiv haben wir mit Reichen viel mehr Mitleid als mit Armen. Ganz einfach. Wir intuitiv merken wir, die verlieren viel mehr als ein Armer. Was verliert schon ein Armer? Das ist ein Armer. Dann ist er auch im Sterben ein Armer. Aber der Reiche ist ein Reicher und der wird im Sterben arm, weil er alles verliert und alles, was er hätte genießen können, ist weg. Das erschüttert uns wirklich, wenn wir mal ehrlich sind. Es ist nämlich menschlich gesehen kein Unterschied, ob ein Armer oder ein Reicher stirbt. Beides sind Menschen, wertvolle Menschen, in den Augen Gottes sowieso. Aber der Reiche verliert viel mehr und deshalb erschüttert uns das mehr. Weil wir denken, der hätte doch. Gott möchte, dass wir in unserem Leben nicht den Dingen nachrennen, die vor allem materiell vergänglich sind, sondern möchte, dass wir uns vor allem um das kümmern, was das Vergängliche überdauert. Da das möchte uns Gott schenken. Er sagt nicht zu einem Reichen, du musst arm werden. Dieser Basketballspieler ist nicht einfach arm geworden, er verdient immer noch gut. Aber er ist ein neuer Mensch, hat eine andere Gesinnung und er investiert sein Geld, das er jetzt hat, anders als nur einfach seinen Luxus noch ständig mehr zu vermehren, noch mehr und noch mehr Autos, um zu sagen, ich habe eine Garage voll mit 20 Ferraris und 40 Dinos und 30 Porsches. Möglichst noch für jeden Tag und dann noch ein Rolls-Royce fürs Abendessen. Nein, da sind andere Werte ins Leben gekommen. Aber diese Werte, die kann nur Gott in dir verändern, weil er dir ein neues Leben schenken will. Und deshalb sagt Jesus, sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Sammelt euch Schätze bei Gott. Kümmert euch darum, was Gott wichtig ist und was bei ihm zählt. Und ihr werdet, wenn ihr sterbt, werdet ihr wirklich reich sein. Dann werdet ihr reich sein. Dann habt ihr nämlich Schätze, die nicht vergehen. Und die Menschen, die auf dieser Welt materiell arm sind und reich bei Gott, wenn die sterben, machen die einen Megagewinn. Und reiche Menschen, die reich bei Gott sind, wenn die sterben, machen die einen Megagewinn. Das Entscheidende ist, ob mein Leben versöhnt ist mit Gott, dem Schöpfer dieser Welt. Ob ich Jesus vertraue und glaube, dass er für meine Schuld gestorben ist. Dass er für mich ans Kreuz gegangen ist. Dass er auferstanden ist und lebt. Und dass ich, weil ich an ihn glaube, und so sagt es Gott, gerettet werde und ewiges Leben habe. Und sie können 30 Millionen und sie können eine Milliarde auf dem Bankkonto haben. Ich kann ihnen garantieren, sie hilft ihnen nichts. Sie müssen die Frage klären, wie sie zum Schöpfer stehen. Und ob sie mit ihm versöhnt sind und ob sie Schätze im Himmel haben, Schätze bei Gott. Und das wünsche ich ihnen. Ich kann Ihnen noch eins sagen, bei Gott einen Schatz zu bekommen, ist viel einfacher und viel unkomplizierter, als in dieser Welt reich zu werden, wenn man nicht durch Erbschaft reich wird. Sie werden bei Gott schlicht und ergreifend reich, wenn Sie ihm Ihr Leben anvertrauen, wenn Sie zu ihm kommen. Wenn sie eingestehen, dass sie es selber nicht schaffen, dass sie das Leben nicht im Griff haben und dass die Sicherheiten, auf die sie sich abgestützt haben bis heute, eben nicht so sicher sind. Dass sie seine Hilfe brauchen. Dass sie als Menschen nicht so gut sind, wie sie sich vielleicht einreden. Vielleicht auch merken, dass sie dem Nachbarn mal innerlich gerne mal den Hals umdrehen würden und ihn umbringen. Wenn sie das schon mal gedacht haben, dann sind sie kein guter Mensch. Dann bilden sie sich das einfach ein. Es gibt keine guten Menschen, ich bin auch nicht gut. Er hat es gesagt, einer ist gut, Jesus. Und wenn wir zu Jesus kommen, dann wird er aus uns neue Menschen machen, und er wird uns innerlich verändern und er wird uns reich machen, dass wir, wenn wir sterben, ewiges Leben bekommen. Dass wir eben denn diese Schätze ernten, die er uns gegeben hat und geben will. So möchte ich Sie einladen, Sie können das tun. Heute Morgen, ganz schlicht und einfach mit einem Gebet. Sie können einfach Gott sagen, dass Sie ihm vertrauen möchten. Dass Sie die Prioritäten in Ihrem Leben verändern möchten. Nicht einfach auf Erfolg aus, sondern dass sie möchten, dass ihr Leben wirklich ein echtes Ziel hat, eine echte Zukunft. Und nicht, dass sie vielleicht stehen sie nachher in einem Lexikon, der reichste Schweizer der Welt. Der reichste Schweizer der Schweiz. Cool, wenn sie drin stehen, aber wenn sie gestorben sind, nützt ihnen das nichts. Viel wichtiger ist, dass ihr Name bei Gott vorhanden ist. Und dass, wenn sie sterben, er sie in Empfang nimmt und sagt, guck, schön, dass ich mit dir jetzt die Ewigkeit zusammen bin. So, um das geht es in der Bibel. Genau um diese Frage. Nicht, wie wir jetzt das oder das besser machen, sondern die Frage in der Bibel, es geht darum, wie kommen wir in den Himmel. Wir kommen in den Himmel durch den Glauben an Jesus Christus. Das wünsche ich Ihnen. Denn haben Sie alle Schätze der Welt, die man überhaupt haben kann, kann das nie übertreffen, was Jesus Ihnen schenken möchte. Sie können auf mich zukommen oder auf Leute aus unserer Gemeinde oder Gäste, die Sie eingeladen haben, die wissen, wo Sie wissen, dass Sie Christen sind und sich dazu bekennen. Die werden Ihnen schon sagen können, wie Sie Christ werden. Das ist ganz einfach. Keine Spekulationen gibt es da. Da gibt es in der Bibel ganz klare Versprechen von Gott. Dazu möchte ich Sie einladen. Wir werden nachher noch ein Lied hören im Anschluss, das uns zeigt die Größe Gottes. Ich möchte mit uns noch beten. Vater, wir leben in einer Welt voll Unsicherheiten. Und wir müssen uns in dieser Welt arrangieren, weil wir ihr nicht entfliehen können. Das wollen wir auch tun. Aber Herr, schenke, dass wir uns nicht einnehmen lassen von dem, was jetzt da so wichtig scheint. Von Neid, von Missgunst, von mehr haben müssen als der andere, um den Eindruck zu haben, dass man bedeutungsvoll ist. Herr, öffne uns die Augen für das, was wirklich zählt. Gerade im Angesicht dessen, was wir alle miteinander erlebt haben in der vergangenen Woche. Viele Menschen werden nun denken, dass sie sich auf das konzentrieren möchten, was zählt im Leben. Und du sagst in der Bibel, was zählt, das ist die Beziehung zu dir. Was zählt, ist, dass unser Leben versöhnt ist mit dir. Und dass wir mit dir in Verbindung mit dir leben. Schenke, dass das geschehen darf, auch heute Morgen. Dass Menschen reich werden. Reich, wie sie in der Welt nie reich werden können. Ein Reichtum, den nur du schenken kannst. Dass wir Schätze sammeln im Himmel, Schätze bei dir. Und diese Schätze, die schenkst du uns. Ich danke dir. Amen.
Lord, tell me why can you forgive me? I've forgot to trust in all the things you do for us, all of our pain to us. Deep in my heart, there's a longing that people will start trusting you. You paid a price for violation. Gave the light to every nation. Your name is holy. I pray for your mercy. Give God the glory. My soul is only searching to worship you. Take my heart, make it holy. So take my mind when I feel so lonely. Lord, you surround us. The earth is filled to love us. Now is the time to follow you. Now is the chance to turn your head. Oh,